Herzlich willkommen zu den Lebensgeschichten der Digitalisierung, eine Podcast-Reihe der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus Mein Echo. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu der nächsten Folge in der Podcast-Reihe Lebensgeschichten der Digitalisierung. Wir melden uns wie immer aus dem Digitalladen der Stadt Aschaffenburg und haben heute wieder ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht, das weniger zurück, aber ganz, ganz weit nach vorne schaut. Nämlich es geht heute um künstliche Intelligenz, ein Blick auf die Digitalisierung in der Medizin. Dementsprechend begrüße ich heute auch zwei Gesprächspartner, die genau in diesem Themenfeld intensiv unterwegs sind, neben vielem anderen. Ich freue mich sehr, dass der Geschäftsführer des Klinikums Aschaffenburg-Alsenau hier bei uns ist. Sebastian Lehotzky, herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Herr Lehotzky managt die größte Gesundheitseinrichtung, wichtigste Gesundheitseinrichtung hier in der Region, einen faktischen Maximalversorger und jeder von uns, egal ob wir unfallchirurgische Hilfe brauchen, ob wir Herzproblem haben, ob wir was mit der Blase haben, egal was, wir werden mal irgendwann mit dem Klinikum. Und ich kann aus langjähriger Beobachtung dieses Hauses sagen, dass wir auch ziemlich froh sein können, dass wir ein Haus haben, das in dieser medizinischen Qualität hier unterwegs ist und dass wir uns guten Gewissens den Ärztinnen und Ärzten und den Pflegekräften dann anvertrauen können. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass der medizinische Direktor dieser Einrichtung zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen, Sebastian Rogenhofer.
Sehr vielen Dank für die Einladung.
Herr Rogenhofer ist unter anderem auch Chefarzt der Urologie und Kinderurologie. Habe ich irgendwas vergessen, Herr Rogenhofer?
Nein.
Und ist damit für einen ganz zentralen und wichtigen Schnittstellenbereich im Klinikum als Arzt verantwortlich. Und er gehört zu der Riege der Chefärzte, die eben für das stehen, was ich gerade gesagt habe, nämlich für die medizinische Exzellenz, die hier in Aschaffenburg gelebt wird. Ich freue mich auch, dass wie immer der Gastgeber dieser Veranstaltung hier bei uns im Podcast ist. Herzlich willkommen an den Digitalbürgermeister der Stadt Aschaffenburg, Erik Leiderer. Steht ja für all das, was in der Digitalisierungswelt hier in der Stadt passiert, was politisch dort angetrieben wird. Er ist aber natürlich auch hier, weil die Stadt Aschaffenburg einer der beiden Eigentümer des kommunal getragenen Klinikums Aschaffenburg-Alsenau ist und damit natürlich nicht nur der Geldgeber dieses Hauses und nicht nur mit Finanzthemen befasst, sondern auch ein großes Interesse daran hat, als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger darauf zu achten, dass zeitgemäße Medizin gemacht wird. Und zu dieser zeitgemäßen Medizin gehören eben auch unsere heutigen Themen, nämlich künstliche Intelligenz und die Digitalisierung der Medizin. Lassen Sie uns einsteigen, und es geht ja um Lebensgeschichten der Digitalisierung. Deshalb meine erste Frage an Sie, Herr Lehotzky. Wo hatten Sie denn so den ersten Kontakt mit künstlicher Intelligenz, sei es privat oder im Berufsleben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn ich glaube, vorweg muss man schicken, dass nicht alles, was als künstliche Intelligenz angepriesen wird, auch tatsächlich künstliche Intelligenz ist. Vieles ist tatsächlich vorprogrammiert und spiegelt etwas ab, das man im Vorhinein definiert hat, sodass wahre künstliche Intelligenz, ich glaube, jeder von uns kennt Filme, in denen künstliche Intelligenz dargestellt wird, im wahren Leben mit den ersten Softwarelösungen noch gar nicht so lange her ist, dass man diese kennengelernt hat. Tatsächlich erst vor anderthalb Jahren, als es darum ging, wie man mit künstlicher Intelligenz eigene Abläufe besser steuern kann im eigenen Haushalt. Das fand ich ganz spannend und habe damit aber parallel gesehen, wo das herkommt, nämlich auch tatsächlich aus der Industrie, indem man halt einfach versucht, Abläufe zu optimieren und das dann natürlich auch aufs Krankenhaus übertragen kann. Also tatsächlich ist der erste Kontakt zur KI, zur richtigen KI, noch gar nicht so lange her.
Warum? Wie war das bei Ihnen?
Also ich habe im Rahmen meiner Habilitation in einem Forschungslabor nebendran waren Kollegen, die über künstliche Intelligenz, würde man es heutzutage nennen, damals Mustererkennung in Datenmengen, die versucht haben, aus Ultraschallbildern von der Prostata dann entsprechend Krebsbereiche zu erfassen und damit dann auch entsprechend ein kleines Start-up gegründet haben, was dann von dem MRT der Prostata leider überholt worden ist. privat habe ich das erste Mal dann wirklich mit dem, was wir heute als künstliche Intelligenz haben, mit diesem ChatGPT Kontakt gehabt, was mich dann schon sehr beeindruckt hat.
Herr Rohrhofer, Sie haben ein typisches Beispiel genannt, so, was wir jetzt dann noch vertiefen werden, nämlich dass zum Beispiel Bilder gelesen werden sollen, in dem Fall damals halt Ultraschallbilder, und wo man gucken wollte, wie kann uns Technik, wie können uns selbstlernende Maschinen dabei helfen, dass wir da als Ärzte Unterstützung bekommen. Genau das ist ja eines der großen Themen, wo KI und Medizin sich berühren, und darüber werden wir gleich noch ausführlich reden. Und wir werden natürlich auch über diese Filme noch reden, Herr Leotzki, zumindest indirekt, weil es natürlich auch darum gehen wird, welche Ängste werden damit produziert, was wird auf künstliche Intelligenz projiziert und was ist denn eigentlich Stand der Dinge und wie ist denn das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken? Aber Herr Leiderer, was waren denn Ihre ersten Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz?
Ja, künstliche Intelligenz ist ja, ich sag mal, ein skalierbarer Begriff. Man hat vor 4, 5 Jahren schon über künstliche Intelligenz gesprochen. Beispielsweise ist mir das passiert. Ich hatte nach einem Gartenhaus gesucht, lange, habe das Gartenhaus danach irgendwann gekauft, habe aber diese Meldung, dass es neue Gartenhäuser gibt, im Netz immer wieder bekommen, bis die gemerkt haben, ich brauche es nicht mehr. Das waren so die Anfänge, wo man gedacht hat, da steckt schon was drin. Und dann konkret wurde es dann eigentlich vor 3, 4 Jahren, wo ich mich intensiver mit Chatbots beschäftigt habe und dann schon mich gewundert habe, wie gut und wie klar das schon funktioniert. Und habe das immer wieder im Fokus behalten. Und wir haben vor 2 Jahren auch in der Stadtverwaltung angefangen und haben mit künstlicher Intelligenz geprobt. Das war die digitale Ideenmanufaktur. Und seitdem ist das Thema einfach präsent. Und wir werden und müssen auch dieses Thema besetzen, weil wenn wir uns nicht mit besetzen, findet es trotzdem statt. Also wir werden das als Stadt auch gestalten müssen.
Leider, haben Sie denn, um zu unserem Medizinthema zurückzukommen, schon mal bei einem Arztbesuch oder bei irgendeinem Kontakt mit einer Krankenkasse oder auch im Klinikum den Eindruck gehabt, mit künstlicher Intelligenz konfrontiert zu sein?
Ja, bei Röntgenbilder und MRT. Geschichten habe ich das persönlich gerade auch gemerkt gehabt. Ich bin ja am Knie, am Meniskus operiert worden, und da hatte ich schon so erste Bilder gesehen, wie das funktioniert.
Und eine letzte Frage an Sie. Wie würden Sie denn den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt erklären, welche Vorteile die KI bringt und warum Ängste in der momentanen Phase unbegründet sind?
Also gerade in der Medizin ist es ja so, dass eine KI nicht einen Menschen operiert, sondern eine KI den Behandelnden, den Arzt unterstützt, Analysen schneller zu finden und Diagnose zu stellen, stärker unterstützt.
Dann schauen wir jetzt auch nochmal aus Perspektive von Ihnen, Herr Leotzki, und von Ihnen, Herr Rogenhofer, auf das Ganze, auf das große Ganze. Der Mensch steht ja im Idealfall bei der Medizin im Mittelpunkt. Das soll ja auch so bleiben, auch wenn wir über KI-Einführungen im Klinikum reden. Herr Leotzki, wie würden Sie Ihr Vorgehen da genau beschreiben, dass das auch gewährleistet ist?
Also grundsätzlich gibt es viele Hersteller von künstlicher Intelligenz, die natürlich jetzt auf den Markt drängen und ihre Lösungen vorstellen. Wir haben die Digitalisierung in der Vergangenheit immer als ein Mittel erlebt, das tatsächlich die Arbeit nicht zwingend leichter gemacht hat. Ich möchte ein Beispiel bringen. Wenn Sie auf die Station schauen und sehen, dass Schwestern mit einer mobilen Kurve früher, wo sie mit einem Kugelschreiber schnell etwas auf Papier herunterschreiben konnten, Felder anklicken mussten, um halt Zahlen einzutragen, das nächste Feld anklicken mussten, so ist Digitalisierung nicht grundsätzlich als Förderer, sondern manchmal sogar als Blockierer wahrgenommen worden. Und die künstliche Intelligenz nimmt natürlich jetzt mittlerweile viele Schritte den Mitarbeitenden ab. Und genau da, wo wir diese Effizienzsteigerungen sehen, genau da, wo wir die Arbeit leichter machen können für Mitarbeitende, dort schauen wir, welche Lösungen in unsere Strategie hineinpassen, und danach werden wir diese auch anschaffen.
Also Sie haben das Beispiel jetzt der Dokumentation genannt. Geht es noch weiter in den Kern, in das Kernarbeitsfeld der Medizin? Gibt es auch da schon Projektideen oder Projekte?
Also ich glaube, dass das wichtig ist, und da wird sicherlich der Herr Rogenhofer auch ganz viel zu sagen können, dass AI kein Arztersatz sein wird, sondern immer nur ein Unterstützender sein wird. Und das wird in der Robotik natürlich auch einen Fall darstellen. Aber wir sind gerade in der Dokumentation vorangeschritten. Die anderen Themen werden sicherlich noch später kommen. Wir sind in der Diagnostik vorangeschritten. Also Themen, wo die Arzttätigkeit eine massive Unterstützung braucht, weil es vielleicht nicht originäre Aufgabe des Arztes sein sollte, obwohl sie das ist. 40% der Tätigkeit eines Arztes sind heute Dokumentation. Wenn wir dort eine Unterstützung bieten können, dann kann der Arzt das tun, wofür er eigentlich da ist, sich nämlich originär um den Patienten kümmern, den Patienten behandeln. Und da sind wir voran. Und bei den anderen Themen sind wir natürlich auch in der Marktsortierung, wie wir dort weitere Unterstützung einsetzen können. Mittlerweile ist viel Markt, aber auch noch vieles in der Anfangsphase.
Herr Rogenhofer, Sie haben gerade gehört, beliebte Dokumentation wird Ihnen weggenommen. Ist das eine gute Nachricht, die KI mit sich bringt?
Also weggenommen, da würde ich das gerne anders formulieren, weil ich gebe Sie natürlich ganz gerne die Dokumentation ab. Es ist sozusagen die Ernte von dem, was wir die letzten Jahre gemacht haben, nämlich alles dokumentiert per Computer und nicht mehr per Stift. Davon profitieren wir jetzt, dass wir die Daten automatisch in den Computer einfahren, uns auch bei der Entscheidung entsprechend helfen, uns darauf bringen, dass die künstliche Intelligenz vielleicht Krankheitsbilder erkennt, die nicht alltäglich sind, die in seinem Leben vielleicht einmal, zweimal sieht. Die künstliche Intelligenz, die auf eine Datenbank von Millionen zurückgreift, vielleicht schon öfters gesehen hat und uns dann entsprechend Warnhinweise geben, ja, bitte denk nochmal an dieses oder an dieses Krankheitsbild. Und das, glaube ich, bringt uns in Zukunft nochmal deutlich weiter in der Patientensicherheit, aber auch entsprechend in der Arbeitsumgebung.
Wir haben das jetzt gerade schon auf die Medizin ganz konkret bezogen. Verstehe ich das richtig? Durch die Unterstützung einer KI können Sie besser diagnostizieren, können Sie schneller diagnostizieren, weil es einfach ein Riesendatenbestand ist, den Sie ergänzend zu Ihrem medizinischen Know-how, zu Ihrer ärztlichen Kunst einsetzen können.
Also wir sind momentan an der Schwelle sozusagen, wo im Rahmen von Testläufen, dass sie entsprechend laufen, im Rahmen von Startups, wo sie entsprechend laufen, wo wir auch als Haus interessiert sind, dass wir da entsprechend Softwarelösungen bekommen, wo wir dann entsprechend frühzeitig mitmachen können, dass wir lasten, der Computer uns sagt, da musst du nochmal drauf aufpassen. Geben im großen Stil gibt es die Programme noch nicht. Sie sind alle so in der Testphase, weil eben die ganzen Risiken, die dabei so vorherrschen können, alle ausgemerzt werden müssen, bevor wir sie in der Klinik entsprechend einsetzen können.
Wer arbeitet an sowas? Sind das Universitäten? Sind das große Studien? Sind das eher kommerzielle Unternehmen? Wie kann man sich das vorstellen? Zum Beispiel in Ihrem Fach in der Urologie. Wer bringt sowas ganz konkret voran? Sind Sie das, indem Sie an solchen Projekten mitarbeiten?
Also am Ende ist es eine Kombination. Es gibt Universitäten, die in dem Fall jetzt nicht so in dem großen Stil, weil meistens da ja sehr große Rechenpower im Hintergrund stehen muss. Häufig sind es irgendwelche Start-up-Unternehmen, die in Kombination mit einer großen Firma dann entsprechende Projekte auf den Weg bringen. Wir sind immer gerne dabei, im Rahmen von Studien uns bei solchen Projekten mit einzubringen, dass wir hier sehen, wo sind die Nutzen, was ist sinnvoll in der Medizin.
Ich stelle schon mal Hand aufs Herz. Haben Sie irgendwie die Sorge, dass da Entwicklungen entstehen, die Sie als Medizinprofessor überflüssig machen könnten?
Also im Wald glaube ich nicht. Die künstliche Intelligenz greift ja auf eine große Datenbank zu, ohne dass die Datenbank jetzt primär mal geprüft ist und ohne dass ganz klar ist, wie kommt der zu seiner Entscheidung. Und gerade in der Medizin werden wir immer noch den Blick brauchen von dem Radiologen, von dem Urologen oder dem Arzt, auch immer Notfallmediziner, der einmal schaut, wie die Entscheidung gekommen ist. Weil er kann ja immer nur auf die Datenbank zugreifen. Wenn ich jetzt entsprechend Menschen habe in der USA zum Beispiel, die nicht so regelmäßig wie die Farbigen, die nicht regelmäßig zum Arzt gehen, im Gegensatz zum Weißen, die öfters zum Arzt gehen, dann haben statistisch die aber Schwarzen theoretisch weniger häufig irgendwelche Erkrankungen, im Gegensatz zum Weißen. Und der Computer würde das natürlich ungefiltert nehmen, ist aber nicht in der Realität so. Oder irgendwelche Minderheiten, die dann auf einmal von dem Computer unter den Tisch gekehrt werden. Und da brauche ich dann entsprechend eine regulierende Kraft, und das wären in dem Fall wir Ärzte, die dann sich die Entscheidungsprozesse der Computer anschauen, sehen, ja, da sind vernünftige Daten reingeflossen, das Ergebnis ist gut und das kann ich entsprechend für den Alltag nutzen. Oder ich muss sagen, nee, die Idee vom Computer war zwar nicht schlecht, ist aber aus diesen oder diesen Gründen nicht umsetzbar.
Also immer auch der Blick darauf, dass Computer eben keine intelligenten Wesen sind, sondern nur mit dem Material arbeiten können, das sie haben. Herr Lehotzky, ein Thema bei der Digitalisierung ist ja auch das Thema Robotik. Das Klinikum Aschaffenburg ist da ja mit dabei. Es wird bei Ihnen im OP beim OP-Roboter eingesetzt. Gerade jetzt gibt es auch ein Entwicklungsprojekt mit einer chinesischen Firma. Vielleicht helfen Sie uns mal, was unterscheidet Robotik im ersten Schritt von künstlicher Intelligenz und dann im zweiten Schritt, wie fließt das dann aber doch irgendwie zusammen?
Also ich glaube, man hat, wenn man von Robotern spricht, immer sehr schnell die romantische Fantasie, dass ein Roboter mit eigenem Antrieb, mit eigener Entscheidungsgewalt Maßnahmen durchführt. Robotik in der Medizin ist heute eine Transformation. Eine Transformation von der Bewegung des Chirurgen an einer Konsole hin zu einer Bewegung des Roboters im OP-Situs, also im OP-Bereich, wo tatsächlich die Instrumente dann eingesetzt werden. Durch das präzise Vorgehen der Roboter ist es halt möglich, das medizinische Outcome deutlich zu verbessern. Aber es ist immer noch die Bewegung des Arztes. Das ist die Robotik, wie wir sie heute erleben. Die Vorstellung, dass der Roboter eine eigene Entscheidung trifft, einen Schnitt weiter links macht, eine Naht weiter rechts, das ist heute noch nicht möglich. Ich will nicht ausschließen, dass es in Zukunft möglicherweise möglich ist, aber, und das hat der Dr. Rogenhofer ja schon sehr richtig auch dargestellt, es ist eine unterstützende Maßnahme für die Ärzte, die einiges bewirken kann. Roboter werden in naher Zukunft auch in der Lage sein, Feedbacks zu generieren. Befinde ich mich in einer Flüssigkeit, im Gewebe? Berühre ich einen Knochen? Das sind Themen, die aktuelle Robotik noch nicht so beherrscht. Da sind die Hersteller gerade dran. Dass der Roboter das erkennt und daraus dann eine eigene Entscheidung trifft, das ist im Moment nicht vorgesehen und das ist auch noch Zukunftsmusik, wo wir auch in den nächsten 5 Jahren, vielleicht sogar in den nächsten 10 Jahren noch nicht so weit sein werden, dass das auch nur annähernd möglich sein wird. Als Unterstützung ja, als möglicherweise auch Entscheidungsunterstützung auf jeden Fall, aber nicht als eigenständig handelnder Operateur. Das ist ganz wichtig, das ist weder in Aschaffenburg noch irgendwo anders auf der Welt nur nicht möglich.
Dann lassen Sie uns nochmal auf einen anderen Bereich gucken, den Sie, Herr Rogenhofer, schon angesprochen haben, nämlich das Thema Bildprogramme. Auch heute schon, der Herr Leiderer hat aus seinen Knieerfahrungen berichtet, Computerprogramme eingesetzt werden, um die bildgebenden Verfahren besser zu machen, um ihnen Grundlagen zu liefern. Wie weit ist das und sind Sie auch im Klinikum dabei, solche Optimierungsprogramme einzusetzen?
Wir haben vor Jahren schon mal angefangen, dass es da Unterstützungssoftware gibt, die einen Polypen anschaut und aus dem Polypen dann sagt, ja, das ist eher einer, der eher bösartig oder entsprechend der weniger bösartig ist und nicht kiert werden muss oder schon. Diese Programme sind mittlerweile deutlich weiterentwickelt. Klassisch im Aufstreben momentan ist eben die Radiologie mit den Bildern, wo der Radiologe entsprechend unterstützt wird. Guck nochmal an die Ecke, das hast du vielleicht übersehen oder da musst du mehr intensiver gucken. Genau mit diesen ganzen vielen Schnittbildern, die du entsprechend anschauen musst, wenn der Pathologe 1000 Bilder bei einer Prostata anschauen muss, freut er sich sehr um jemanden, der es ihn da entsprechend unterstützt. Aber auch in der klassischen Medizin sind hier diese Bildgebungen Unterstützungen vom Ultraschall, wo die Robotik bzw. die künstliche Intelligenz uns dann entsprechend hilft. Und da spielt eben Robotik und künstliche Intelligenz ziemlich eng miteinander, weil wenn ich einen Ultraschallkopf per Hand halte, dann kann der Computer das weiß, wo wir im Raum sind. Und die Roboter, die uns helfen uns, dass der Computer jederzeit weiß, wo er ist und damit auch die künstliche Intelligenz da entsprechend eingreifen kann, um zu sagen, da musst du hingucken oder das hast du noch nicht gesehen.
Gucken wir nochmal auf ein anderes spannendes Anwendungsfeld, von dem Sie schon erzählt haben, von dem wir alle in den letzten Monaten viel gelesen und gehört haben, und zwar auf ChatGPT. Bevor wir einen kleinen Exkurs an der Stelle in Richtung öffentliche Verwaltung machen, die Frage an Sie, Herr Lehotzky, wird diese Software im Klinikum genutzt? Werden darauf basierende Programme im Klinikum genutzt? Und wenn ja, wofür?
Also ChatGPT ist eine ganz spannende Thematik, weil sie natürlich auf große Datenbanken zurückgreift und damit Wahrscheinlichkeiten arbeitet und dementsprechend auch eine Unterstützung sein kann. Wir selbst aus dem Privaten kennen das, wir haben alle mal probiert, etwas einzugeben und haben ChatGPT eine Antwort geben lassen, einen Brief schreiben lassen, eine Rede schreiben lassen. Und das ist Treffersicherheit auch eine sehr gute Lösung. Die Risiken, die wir im Moment bei ChatGPT im medizinischen Anwendungsbereich haben, sind, dass ChatGPT aufgrund von Wahrscheinlichkeiten tatsächlich auch arbeitet. Das heißt, es fängt an zu halluzinieren. Wenn gewisse Wahrscheinlichkeiten da sind, dann gibt es eine Antwort, die nicht zwingend richtig sein muss. Und da möchte ich gerne ein Beispiel geben für das Risiko im Klinikalltag. Wir nehmen zum Beispiel einen OP-Bericht an, in dem es beschrieben im OP-Bericht zu Komplikationen gekommen ist. Komplikation bedeutet nicht automatisch, da hat ein Arzt etwas falsch gemacht, sondern eine Komplikation kann sein, dort ist ein Gefäß kaputt gegangen, dort ist möglicherweise eine Nebenerkrankung festgestellt worden oder. All das wird im OP-Bericht als Komplikation beschrieben. Würde man ChatGPT jetzt danach fragen, ist diese Operation erfolgreich gewesen, dann würde ChatGPT den Begriff Komplikation erkennen, eine Wahrscheinlichkeit berechnen und sagen, die Operation ist nicht gut verlaufen. Das hat mit der Realität aber nichts zu tun. Eine Operation kann ein sehr gutes Outcome haben und trotzdem Komplikationen während des Verlaufes gehabt haben. Das heißt, die Lösung, und da sind wir gerade in einer Kooperation mit mehreren Herstellern, muss in der Lage sein, Wahrscheinlichkeiten zwar zu erkennen, aber auch zu verifizieren. Das heißt, eine richtige Antwort auf, ist diese Operation erfolgreich gewesen, müsste sein, dazu kann ich keine Aussage treffen, aber in dem und dem Fall wurden Komplikationen erkannt. Und da gibt es mehrere Hersteller, die das mittlerweile geschafft haben einzudämmen und mit diesen arbeiten wir gerade daran, zum Beispiel die Arztbriefschreibung voranzubringen. Also diese 40%, die wir vorhin angesprochen haben, die Ärzte mit der Dokumentation verbringen, ein Großteil davon obliegt der Arztbriefschreibung. Das heißt also, der Entlassbericht, den der Patient am Ende des Aufenthalts mitbekommt. Wenn es uns gelingt, gemeinsam mit den Herstellern, diese Lösungen, die wir in Pilotphasen dann auch umzusetzen, dann werden wir in ersten Schritten die Ärzte um die Schreibung des Arztbriefes erleichtern. Aber auch hier ist es wieder nur eine Unterstützung für den Arzt. Ziel wird es natürlich sein, dass der Arzt am Ende diesen Arztbrief auch supervidieren muss. Nicht, dass da irgendwas drinsteht, was mit der Medizin gar nichts zu tun hat. Aber er ist zumindest von der Schreibung entlastet. Und um so einen Arztbrief zu erstellen, um es vielleicht kurz zu erläutern, müssen unterschiedlichste Parameter aus der Krankenhausakte eines Patienten an unterschiedlichsten Stellen zusammengetragen werden und in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden. All das ist händisches Tun, das dem Arzt obliegt. Das ist eine klassische Arzttätigkeit. Und hier wird ChatGPT als Basis, also eine künstliche Intelligenz, zukünftig auch im Klinikum Aschaffenburg den Arzt deutlich entlasten. Also ja, dort setzen wir auch zukünftig ChatGPT ein.
Totzki, Sie haben jetzt gerade angesprochen, die Entlassarbeit des Arztes. Ist das der einzige Faktor, wo sowas wie ChatGPT und darauf basierende generative KI-Anwendungen im Klinikum in Frage kommen?
Tatsächlich nein. Wir haben ein zweites spannendes Projekt, das ich gerne erwähnen möchte. Und zwar im Aufnahmeprozess findet ja das Arzt-Patienten-Gespräch statt, bei dem der Arzt sehr viel zu dokumentieren hat. Also entweder macht er das gleichzeitig oder er macht es im Anschluss. In beiden Fällen geht halt zusätzliche Zeit für den Patienten verloren. Wir haben jetzt ein System an Bord, das wir schon seit Jahren auch für die digitale Spracherkennung einsetzen, das aber auch mit einer künstlichen Intelligenz verstärkt wurde, um das Arzt-Patienten-Gespräch im Aufnahmeprozess mit abzuhören und die wesentlichen Themen herauszufiltern und in unserem Klinik-Informationssystem, in unserem KISS, dann an der richtigen Stelle zu dokumentieren. Das nimmt dem Arzt wiederum deutliche Zeit ab, die er für Dokumentation aufwenden kann und es gehen keine wichtigen Informationen verloren. Auch da setzen wir schon auf zwei Pilotstationen diese Software ein.
Das zeigt ja, dass es doch sehr, sehr vielfältig ist, wo im Klinikalltag durch KI-Kontakte Dinge besser werden können. Gerade auch unter dem Gesichtspunkt des Fachkräftemangels natürlich ein wichtiges Thema, oder?
Absolut. Also vielleicht muss man von einem Glauben sich verabschieden, dass KI Arbeitsplätze auslöschen wird. Wir müssen der Realität ins Auge schauen. Wir haben einen Fachkräftemangel, nicht nur im Gesundheitswesen, deutschlandweit. Das ist, glaube ich, mittlerweile jedem auch bekannt. Und KI wird nicht Menschen ersetzen im Sinne von Arbeitsplätze ersetzen, sondern KI wird die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser aufrechterhalten, weil die Leistungen zwar mit weniger Personal erbracht werden können, aber dieses weniger Personal nicht bedeutet, dass Menschen entlassen werden, sondern wir haben zukünftig einfach weniger Personal. Wir haben die Demografie, in den nächsten Jahren gehen die Babyboomer in Rente. Wir merken das ganz stark in der Pflege, wir merken das aber auch bei den Ärzten. Und an diesen Stellen wird KI uns unterstützen können, damit wir auch in Zukunft unsere Leistungen hier im Bayerischen Untermain als Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, aber auch in allen anderen Krankenhäusern der Republik weiter werden erbringen können.
An der Stelle sollten wir uns einen kleinen Exkurs gönnen, lieber Herr Leiderer, und mal noch ein bisschen den Blick weiten. Was machen Sie da?
Also ich gehe gleich mal auf den Punkt ein, was Herr Lehotzky angesprochen hat. Gerade der Bereich des Fachkräftemangels ist bei uns auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen bis zum Jahr 2032 700 bis 800 Mitarbeiter ersetzen, wenn wir sie denn ersetzen müssten. Wir werden diese aber gar nicht ersetzen können, weil so viel Fachkräfte wir gar nicht bekommen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, unsere Prozesse extrem und zwar schnell zu beschleunigen. Und gerade mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können sehr viele einfache Tätigkeiten, die sehr viel Zeit kosten, viele Einsparungspotenziale in der Verwaltung mit sich bringen. Da meine ich vor allem Schreiben von Bescheide, also der ganze schriftliche Aspekt, wo der Sachbearbeiter zuletzt nochmal drüber schaut, ob die KI das richtig geschrieben hat. Ja, aber das ist natürlich ein ganz anderer Zeitaufwand, wie als wenn alles geschrieben werden muss. Das ist nur ein Beispiel. Davon gibt es ganz viele in der Verwaltung, was Recherche angeht in der Verwaltung. Also das wird viel, viel beschleunigen. Und aus dem Grund beschäftigen wir uns auch sehr intensiv mit künstlicher Intelligenz. Aber auch der Aspekt, wenn man auf die Bürgerinnen und Bürger geht. Gerade die Frage, die Kommunikation mit Stadtverwaltung, Einbringen von Ideen. Da kann heute eine künstliche Intelligenz, wie wir sie bei der digitalen Ideenmanufaktur haben, die Bürgerideen im Vorfeld schon mal abfiltern. Gibt es dazu rechtlich, spricht da was dagegen? Gibt es dazu schon Stadtratsbeschlüsse? Wurde das schon mal gemacht? Haben andere Bürger ähnliche Ideen? Und so bekommt der Bürger, der die Idee hat, sehr schnell eine ungefilterte Rückmeldung. Ansonsten ist momentan ist halt so, der Bürger schreibt einen Brief oder eine E-Mail an die Stadtverwaltung und bekommt dann irgendwann eine Rückmeldung. Und das ist natürlich nicht mehr State of the Art.
Das heißt, Sie sagen auch, die Verwaltung wird für den Bürger als Dienstleister tendenziell nicht schlechter, sondern eher besser.
Ja.
Wir haben jetzt schon sehr viel über positive Perspektiven aus KI-Anwendungen gesprochen. Herr Lewatzke, haben wir denn noch irgendwas vergessen? Gibt es denn im Klinikum irgendwas, was Sie sagen, ey, da müssen wir unbedingt dran oder das bietet sich total für KI-Anwendungen an oder wir sind auch schon mittendrin, dass mit Unterstützung künstlicher Intelligenz Dinge noch besser laufen?
Ich glaube, wir müssen erst einmal verstehen, dass wir ganz am Anfang stehen, was das Potenzial von künstlicher Intelligenz tatsächlich bedeutet. Und deshalb möchte ich es gar nicht auf das Klinikum Aschaffenburg beschränken, welche Potenziale in der KI tatsächlich schlummern. Ich möchte ein ganz großes Thema anfassen und das ist zum Beispiel die Forschung, eine Bekämpfung von Krebs. Also eine Thematik, die mittlerweile, und das ist eine erschreckende Zahl, jeder zweite Deutsche wird im Laufe seines Lebens zukünftig eine onkologische Erkrankung erleiden. Das heißt, es wird auch immer wichtiger, dieses Thema vielleicht anzugehen. Und da kann uns künstliche Intelligenz nicht im Klinikum, sondern in der Forschung deutlich unterstützen. Warum? Weil künstliche Intelligenz in einem Bruchteil einer Sekunde, in einem Bruchteil der Zeit, die Universitäten, Forschende auf der ganzen Welt, die sich zusammensetzen und Themen erarbeiten, auf einer theoretischen Basis prüfen kann, ob die Theorie, die jemand aufgestellt hat, auch tatsächlich realistisch umgesetzt werden kann. Das ist die Zukunft von KI, das ist das Potenzial von KI. Wir werden die Möglichkeit haben, auf chemischer Basis Verbindungen zu prüfen, die vielleicht aus physikalischen Gründen im Moment noch gar nicht möglich sind, sie tatsächlich auch zu prüfen, weil die Laborumgebung nicht geschaffen werden kann. Das sind alles Themen, das bietet uns künstliche Intelligenz auf der Forschungsebene, wo wir dann in der Folge dieser Forschung sicherlich eine noch bessere Medizin für die Patientinnen und Patienten werden anbieten können.
Herr Rogenhofer, Sie arbeiten ja genau an dieser Schnittstelle, aber Sie haben natürlich auch ganz stark im Blick die Entwicklung von Forschungsergebnissen. Teilen Sie diesen Optimismus, dass die Werkzeuge, die Sie an die Hand bekommen, in den nächsten Jahren immer besser werden?
Also gerade in der Onkologie werden wir deutlich personalisierter in der Zukunft entsprechen. Wenn man sich überlegt, die künstliche Intelligenz kann unser Genom überblicken, was wir als Mensch nicht annähernd können, und dort dann rausfiltern, wo sind entsprechende Punkte, wo wir mit entsprechend vorhandenen Medikamenten ansetzen können. Der Computer kann die ganzen Datenbanken dahinter überblicken und entsprechend dann Substanzen empfehlen, die der Patient dann entsprechend personalisiert verabreicht. Eines der Dinge, die wir problemlos bei uns im Alltag mit diesen Früherkennungs haben, MRT, da ist ein Radiologe dabei, aber wir haben ja immer mehr Software, die auch aufs Handy gespielt werden können. Das viele schon mal gehört, Bilderkennung von irgendwelchen Melanomen.
Also Hautkrebs.
Hautkrebsveränderungen. Das führt am Ende ja schon dazu, dass wir eine Veränderung in der Medizin bekommen, weil der Patient ja zu Hause irgendeine Diagnose stellt, die dann entsprechend zeitnah abgearbeitet werden muss. Ich brauche nicht mehr zum Hautarzt gehen, weil ich dort entsprechend eine Vorsorge bekommen muss. Oder ich brauche vielleicht nur noch eine Blutabnahme zum Urologen schicken und der schickt mir dann per WhatsApp oder ähnlichem eine Wahrscheinlichkeit zu, muss ich nochmal zur Vorsorge. Hier gibt es viele Dinge, die die Medizin beeinflussen, wie wir heute Medizin machen. Also wir müssen da auch flexibel bleiben und uns an die Strukturen anpassen. Und ich glaube, die meisten Ärzte sind da sehr, sehr schnell flexibel. Aber es braucht natürlich nicht nur die Ärzte, die da flexibel sind, sondern entsprechend alle anderen Strukturen auch im Gesundheitswesen. Krankenkassen, die auf einmal Vorsorgen übernehmen müssen, die bisher nicht übernommen werden, oder die Politik, die entsprechende Rahmenbedingungen schaffen muss.
Wir haben jetzt gerade schon die Rolle der Politik angesprochen, Herr Lihotzky. Wir haben jetzt viel über Chancen geredet und ich finde das auch bemerkenswert, dass Sie als medizinische Praktiker, als Krankenhauspraktiker doch diesen Chancenteil sehr ins Zentrum der Debatte stellen. Aber es gibt natürlich auch eine andere Seite. Es braucht irgendwelche Regeln für das, was da passiert. Sie haben schon die Halluzinationen von KI angesprochen, die ja nur ein Teil der Risiken sind. Wie stehen Sie denn zu dem, wie sich Politik da im Moment verhält, wie die Regulierung funktioniert? Sieht das für Sie nach einem vernünftigen Weg aus, gerade für Krankenhäuser, gerade für Forschende? Oder gibt es da was zu möppeln?
Die EU hat ja im Februar den AI Act verabschiedet. Und natürlich ist man immer schnell dabei, der EU eine Überregulierung vorzuwerfen, und hat Angst, dass im Prozess, im Wettlauf mit den starken KI-Entwicklern, da sind die USA, da sind die Chinesen natürlich ganz vorne mit dabei, dass man da durch eine zu harte Regulierung am Ende des Tages sich selbst im Weg steht oder wir gar den Anschluss verlieren, wie wir es damals mit dem Internet verloren haben, wo natürlich das Silicon Valley natürlich deutlich vorangeschritten ist. Ich glaube aber, dass die EU an dieser Stelle sehr viel richtig gemacht hat, wie auch an anderen Stellen, wenn auch nicht an allen, wenn dieser kleine Bemerkung erlaubt sei, aber an dieser Stelle sehr viel richtig gemacht hat, denn sie hat mit dieser Regulierung eine Basis geschaffen, die die Ängste der Menschen durchaus ernst nimmt und einen Rahmen gibt für die Entwicklung. Wenn man den AI-Act sich tatsächlich genauer anschaut, dann stellt man fest, dass eine Forschung in der künstlichen Intelligenz in keiner Form, in irgendeiner Form beschränkt ist, sondern man nur Regeln geschaffen hat, wie wollen wir als Menschen zukünftig mit künstlicher Intelligenz umgehen und wo können wir zukünftige Risiken, die natürlich gegebenenfalls auch größer sein können, wenn sie vielleicht von Menschen, die es nicht nur gut meinen, in die Hände fallen, wie können diese abgewendet werden? Und deshalb ist die Regulierung sehr wichtig und der Wunsch wäre, dass die großen anderen Bereiche der Welt, die sich mit künstlicher Intelligenz vorrangig beschäftigen, also sprich auch Asien, die USA, dass die sich das als Grundlage hernehmen und so wie ich es aktuell wahrnehme, wird das durchaus positiv gesehen in Europa gerade schaffen.
Zum Thema der Regulierung gehört ja auch die Frage, wie sich die Arbeitswelt verändern wird. Wir haben schon gesagt, KI ist aus Ihrer Sicht eher eine Antwort auf Fachkräftemangel. Es werden keine Jobs wegfallen, die von Menschen besetzt werden könnten. Wie steht denn der Betriebsrat in Ihrem Haus zu der Einführung von KI-Programmen oder auch zum Ablauf von KI-Projekten?
Wir sind in einem sehr engen Austausch mit dem Betriebsrat zu diesen Themen und das ist eine ganz spannende Frage, weil der Betriebsrat die gleichen Chancen sieht wie auch die Geschäftsführung und der Betriebsrat auch die gleichen Fragestellungen hat wie die Geschäftsführung. Denn eine wesentliche Frage, die wir uns ein bisschen herumtreibt, ist natürlich, wie kann man künstliche Intelligenz grundsätzlich dazu, trotz aller Regulierung, auch bewegen, in dem Rahmen zu bleiben, den man gesetzt hat. Ich gebe ein Beispiel. Wenn wir uns selbst zum Thema Datenschutz klare Regeln schaffen, welche Daten genutzt werden können und welche Daten nicht genutzt werden können, wie kann ich einer künstlichen Intelligenz, die sich selbst weiterentwickelt, sagen, an dieser Grenze muss Halt sein und darüber darfst du nicht hinausgehen. Also das sind Fragen, die im Moment noch ungeklärt sind, genauso wie die Frage, wenn ein Mensch in gewisse Daten nicht einsehen darf, ist es über das Datenschutzgesetz relativ klar geregelt, das darf ich nicht. Es ist noch nicht geregelt, wenn eine nicht natürliche Person, also eine künstliche Intelligenz, in solche Daten einsieht. Und genau an dieser Schnittstelle diskutieren der Betriebsrat und die Geschäftsführung natürlich auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Geschäftsführung möchte die Patientendaten schützen, der Betriebsrat möchte die Daten der Mitarbeiter schützen, die Rechte der Mitarbeiter schützen. Das sind unsere Rollen. Aber wir haben Verständnis füreinander und ziehen dort am gleichen Seil, einfach um dort Rechtssicherheit zu schaffen, um auch Haftungsfragen gegebenenfalls auszuklammern, damit hinterher nicht klar wurde, hier sind Grenzen überschritten worden, hier sind Gesetze nicht eingehalten worden.
Sie haben jetzt durchaus auch noch darauf hingewiesen, Herr Leotzki, dass es noch Handlungsbedarf gibt an der einen oder anderen Stelle, dass es auch politische, vielleicht eher gesellschaftspolitische Antworten braucht. Ich denke, dass es uns gelungen ist, jetzt an dieser bis hierhin schon sehr deutlich zu machen, wie tief KI in medizinische Prozesse eingreift, was für Chancen in dieser Entwicklung drinstecken. Lassen Sie uns jetzt auf der Zielgerade dieses Podcasts versuchen, noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Mit der Bitte um kurze Antworten, da wo es geht, vielleicht auch mit Ja oder Nein, damit wir einfach noch mal ein paar Punkte zusammenfassend auf den Punkt kriegen. Herr Leotzki, wird mit KI zukünftig im Klinikum Personal eingespart werden?
Wir werden zukünftig mit dem uns zur Verfügung stehenden Personal, das weniger sein wird, als wir es heute haben, auch zukünftig unsere Leistungsfähigkeit erhalten. Also einsparen im Sinne von ersetzen, nein. Einsparen im Sinne von, wir schaffen unsere Leistung zu erhalten, auch mit dem Personal, das wir gesellschaftlich, das wir qualifiziert zur Verfügung haben, ja.
Herr Rogenhofer, trifft die KI in der Medizin derzeit oder künftig autonome Entscheidungen?
Also die KI wird keine autonomen Entscheidungen treffen, zumindest nicht in den nächsten Jahrzehnten, weil wir immer über Patienten reden und Art, also in dem Fall der Arzt, nochmal über die Datenentwicklung hier drüber schaut und sagt, ja, das ist eine richtige Entscheidung oder es ist keine richtige Entscheidung.
Herr Rogenhofer, wird sich der Beruf des Arztes durch künstliche Intelligenz verändern?
Also massive Einschnitte in der Veränderung des Alltags im Klinikum vielleicht nicht ganz so im Bereich der Medizin insgesamt, von Früherkennung, Mobiltelefone bis hin zur Nachsorge und Datenerfassung, über dann entsprechend frühzeitig vielleicht aufgrund von EKG-Veränderungen erkennen, ja, geh mal ins Krankenhaus und stell dich beim Kardiologen vor.
Herr Leotzki, was wird die wesentliche Veränderung im Klinikalltag sein, die KI-bedingt sein wird?
Die Hoffnung wird sein, dass es eine deutliche Erleichterung für die Mitarbeitenden sein wird, dass sie sich auf das konzentrieren können, wofür sie da sind, die Versorgung der Patienten am Patienten.
Würde ich uns jetzt nochmal ermuntern, ein bisschen zu träumen. Wir haben über die Filme gesprochen, dass der Kühlschrank macht, was er will, dass wir aus unserem Smart Home nicht mehr rauskommen, weil die Schließanlage uns nicht mehr rauslässt. Sie kennen alle diese Horrorvisionen, die da gerne natürlich im künstlerischen Bereich eingebaut werden. Aber gönnen wir uns einen Traum, der ein bisschen was mit der Realität zu tun hat. Herr Rogenhofer, wenn Sie ein bisschen träumen dürfen, welche KI-Entwicklung würden Sie sich erträumen, weil sie Ihnen und damit natürlich auch Ihren Patienten weiterhilft?
Ich glaube, wir sind auf der Startgerade für viele KI-Entwicklungen, die mir den Alltag erleichtern werden. Das ist von der Abnahme der Dokumentation über die Entscheidungsfindung im Notfall, in der Notaufnahme bis hin zum robotischen Operieren, wie vorhin schon angesprochen, der Roboter, wenn er mir Entscheidungen abnimmt, zu sagen, da könnte ein Gefäß sein, da muss er aufpassen, oder in Kombination zur Augmented Reality, also dem Übereinanderlegen von Bildern und Röntgenbildern. Da werden ganz tolle Möglichkeiten sein, wie wir Patienten noch viel weniger traumatisch operieren können.
Herr Jotzki, was ist der rosarote KI-Traum eines Klinikchefs?
Ein positives, bestes Outcome in der medizinischen Versorgung bei maximaler Unterstützung der Mitarbeitenden, dass die Mitarbeitenden in der aktuellen belastenden und teilweise auch überlastenden Situation, ausgelöst durch den Fachkräftemangel, maximal unterstützt werden und sich so sehr auf die Patientenbehandlung konzentrieren können, dass wir dort weiter besser werden können und am Ende des Tages unsere Patientinnen und Patienten noch besser versorgen können.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Herr Leiderer, an Sie, Herr Lewotzki, an Sie, Herr Rogenhofer. Aber Herr Leiderer, jetzt interessiert uns natürlich auch noch Ihr KI-Traum.
Ja, mein KI-Traum in der Verwaltung wäre, dass die Durchlaufzeiten sich radikal verkürzen, beispielsweise ein Führerschein statt 6 Wochen innerhalb von 2 bis 3 Tagen oder in einem Tag ausgestellt werden kann. Das wäre wirklich ein großer Traum, aber auch andere Online-Dienste einfach die Durchlaufzeit reduziert und so die Bürgerinnen und Bürger ja mehr Vertrauen und mehr Bürgerservice für die Bürgerinnen und Bürger wieder nach Hause darstellen.
Danke an meine Gesprächspartner, danke an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Ihre Zeit geschenkt haben. Und ich nehme jetzt schon mal mit, dass wir uns auf vieles freuen dürfen, was in der KI passiert, dass wir wachsam sein sollten, dass es keine Fehlentwicklungen gibt, aber dass die Chancen, gerade im Feld der Medizin, riesengroß. Wie ich jetzt zuletzt gehört habe, gibt es auch riesige Chancen der Verwaltung. Und das wäre ja vielleicht ein wunderbares Thema für einen weiteren Podcast zum Thema Möglichkeiten der KI im Rahmen dieser Wahl. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.